ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben die viel umsungene, viel beworbene, lang erwartete Folge 69 erreicht.
Yeah.
Und reden heute mal über Sex. Ich kann das leider nicht in so einer sexy Schlafzimmerstimme sagen, weil ich bin gerade leider nicht erkältet.
Das ist aber schade.
Außerdem muss ich dann immer lachen. Aber trotzdem haben wir uns gedacht, das ist ja so eine Steilvorlage dazu.
Genau.
Einfach mal über das Thema Sexszenen zu reden, was ja auch ein heiß umstrittenes Thema ist und für die meisten Autoren, zumindest von denen ich weiß oder die ich kenne, auch so ein Thema, das sie recht schwierig finden. Und wir haben mal so ein paar Punkte zusammengetragen, warum das so sein könnte und aber auch, was man so tun könnte. Jetzt bin ich selber nicht so der Supercrack darin, also ich schreibe jetzt persönlich nicht so richtig viel Porno, aber wir versuchen das trotzdem, bin ich.
Ich habe schon den einen oder anderen Porno geschrieben, von daher.
Ja, also ich beuge mich da im Zweifelsfall deiner Expertise, aber da wir ja auch.
Ja, beug dich vor.
Wir werden noch ganz viele ziemlich bescheuerte Witze machen in dieser Folge, bin ich davon überzeugt. Also wenn euch das irgendwie abturnt, dann tut mir das leid.
Wir werden unsere gesamte Reife und Nüchternheit hier zur Schau tragen.
Ja, wir müssen mal eine Drunken Podcast-Folge machen. Das wird mit Sicherheit auch lustig. Anyway, wir haben ja vor zwei Folgen schon über Kampfszenen gesprochen und zumindest da haben wir ja auch schon darauf hingewiesen, dass die Kampfszene und die Sexszene so ein paar Überlappungen haben. Also hoffe ich zumindest da auf meiner Expertise aufbauen zu können. So ein bisschen extrapoliert ins Theoretische. Wir werden das erleben. Lass uns doch erstmal kurz definieren, was denn eine Sexszene von einer Romantik von einer Intimitätsszene unterscheidet.
Ich fühlte mich jetzt angesprochen. Soll ich das definieren oder?
Wenn du das möchtest, ich kann das auch versuchen und du kommst dann einfach rein, wenn ich irgendwie Blödsinn erzähle, so wie immer, aber ist mir egal.
Ja, mach doch mal.
Also prinzipiell ist die Sexszene an sich die Szene, in der Leute Sex haben, ist jetzt nicht so schwierig.
Ja.
Das ist allerdings auch wieder einfacher, als man so meint, weil es verschiedene Arten und Weisen gibt, so ein Flüssigkeitsaustausch, um es jetzt mal irgendwie ganz technisch zu formulieren, irgendwie darzustellen. Dann gibt es halt die Romantik-Szene, das ist dann für viele Leute meistens irgendwie so Körperkontakt, aber noch keine Penetration in irgendeiner Form oder zumindest kommen wir nicht zum Körper, bis zum Flüssigkeitenaustausch. Aha. Intimität wäre jetzt für mich und das überlappt sich in manchen, also wenn ich manche Leute darüber reden höre, dann überlappt sich das mit der Romantik. Aber für mich ist Intimität tatsächlich was, das kann, aber muss nicht mit Körperkontakt zu tun haben.
Okay.
Weil also Intimität zwischen zwei Charakteren hat halt für mich auch irgendwie was mit Vertrauen zu tun, mit dem Austausch von Gefühlen auf jeden Fall in irgendeiner Form.
Ja.
Und das kann, aber muss nicht irgendwie körperlich konnotiert sein.
Okay. Ja, ich würde sagen, dass diese drei Begriffe alle recht schwammig sind, so, ne? Weil ich meine, okay, Sex, wenn du irgendwie so eine heterosexuelle Verpaarung hast, ist das, kann man unter Umständen klar sagen, okay, der Sex fängt dann an, wenn der Nippel in die Lasche reingeht, sozusagen. Aber wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel ein lesbisches Pärchen hast, das jetzt nicht irgendwie noch Spielzeug oder irgendwie die Finger verwendet, dann ist es schon wieder schwierig zu überlegen, wo, wie genau fängt das jetzt an? Also so ganz klar definiert ist Sex meiner Ansicht nach jetzt auch nicht. Romantik hätte ich persönlich jetzt so als all das definiert, was irgendwie so mit dem emotionalen Kram zu tun hat. Irgendwie, man, weiß ich nicht, so eine romantische Szene ist so eine, wo man sich irgendwie unterhält und dann fliegen die Funken. Das hätte ich jetzt persönlich als Romantik gefasst, aber das kann ja natürlich irgendwie so, ne, zu Anfang einer Beziehung fliegen dann die Funken, wenn man irgendwie hat Augenkontakt und hat sich was über was unterhalten und stellt irgendwie fest, so hoch, die andere Person ist ja irgendwie attraktiv und dann tausende Szenen, in denen irgendwie so ein bisschen so die gegenseitige Anziehung so ausagiert und wahrgenommen wird und irgendwie, weißt du, dann hast du die Szene aus Ghost, wo sie irgendwie zusammen töpfern oder was weiß ich, das ist ja auch romantisch und so. Ich bin alt. Und Intimität, ja, das gibt's auch einen sehr breiten Bereich, der überhaupt nichts mit Körperlichkeit zu tun hat. Und dann gibt's halt irgendwie so Kuscheln und Schmusen und das dann irgendwann in, ist das jetzt schon Vorspiel oder noch nicht? Ist Vorspiel schon Teil von Sex oder nicht? Und an sich würde ich sagen, sind jetzt die Definitionen gar nicht so wichtig. Jetzt aus Perspektive des Schreibens, aus Perspektive des Lesens ist es, weil unter Umständen muss man dann irgendwie draufschreiben, ist es jetzt ab 16 oder ab 18 oder sowas. Also da ist es schon, sollte man gucken, was ist da jetzt Sex als Sex definiert, damit man es einfach richtig einordnen kann und die Leute, die danach suchen, das auch finden. Aber jetzt fürs Schreiben an sich würde ich mich an Begriffen nicht unbedingt aufhängen, so in dem Sinne. So.
Ja, mir ist auch gerade aufgefallen, dass mein Verständnis, was Romantik und was Intimität ist, glaube ich, auch sehr davon geprägt ist, dass ich halt sehr viel englischsprachiges Autorenzeugs mitbekomme. Und da ist, glaube ich, Romance und Intimacy noch irgendwie, also so definiert, wie ich das gerade definiert habe, während man das auf Deutsch vielleicht eher andersrum sehen würde. Ist mir aber erst aufgefallen, als du geredet hast.
Das kann natürlich sein. Da ich mich mit dem Romance-Genre eigentlich überhaupt nicht beschäftige, kann ich da jetzt auch nicht wirklich informiert zu reden. Das wäre halt so, wie ich die Begriffe verstanden habe und sie verwendet, sehe aber. Ja.
Ja, zumindest gibt es, also in meinem beschränkten Erfahrungshorizont, ich lese jetzt auch nicht so viel Romance, aber es kommt schon mal vor. So diese doch erkennbaren Abstufungen. Also es gibt halt Bücher, in denen halt sehr expliziter Sex vorkommt. Dann gibt es Bücher, in denen die Leute zwar auch Sex haben, aber das ist halt irgendwie nicht so richtig körperlich, technisch, sondern es bleibt halt eher vage. Ne? Sie umschlangen einander wie zwei Aale im Wasser oder irgendwie, keine Ahnung. Oh, es wird dann halt eher so ein bisschen auf die Vergleichs- und metaphorische Ebene halt irgendwie geschoben, aber es wird trotzdem irgendwie klar, was da passiert. Und dann haben wir halt so dieses, ne, sie küssten sich und dann beschreibst du noch kurzen Fireplace und dann machst du den Cut und dann ist der nächste Morgen oder so ungefähr. Also mit den entsprechenden Grauabstufungen, die es dazwischen immer so gibt. Aber das ist halt so ein bisschen so das, was ich an Abstufungen tatsächlich irgendwie so wahrnehme, wenn es tatsächlich um körperliche Ausdrücke von Zuneigung geht. Du hast halt die Bücher, wie du schon sagst, die halt eher so 18 plus sind. Das sind halt die, wo tatsächlich irgendwie gesagt wird, was tatsächlich passiert. Und dann hast du halt so diese Grauzone, ne, so 16 rum, so YA ist dann vielleicht irgendwie, man weiß schon, dass die da Sex haben, aber es wird halt nicht so krass, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, so krass gesagt. Und dann hast du halt alles, was so, ne, eher so nicht den Fokus darauf hat oder irgendwie zumindest, wo es halt einfach nur angedeutet wird, okay, die werden jetzt irgendwas getan haben, aber was genau, Man weiß es nicht. Es hat nicht immer was mit der Altersstufen ein, also es hat nicht immer was mit der Alterseinstufung zu tun. Deswegen sage ich halt, deswegen kam es gerade so ein bisschen blöd, mit dem der Fokus nicht darauf liegt. Aber es gibt auch Adult Stories, die halt diesen Fade to Black machen, wenn es halt einfach gerade nicht interessiert.
Ist ja irgendwie Steamy Romance, heißt das, glaube ich, wenn man dann irgendwie, wenn es quasi ins Pornografische geht. Und so, und das andere ist irgendwie Cozy Romance oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Aber ich denke, die Unterscheidung, die beim Schreiben selber noch relevanter ist, auch um für sich selber zu sehen, was schreibe ich jetzt eigentlich, ist, welche Funktion eine Sexszene in der Geschichte hat und ob die jetzt eine bestimmte dedizierte Funktion hat oder ob sie nur da ist, weil ja, ist Romance, also Sex, oder ist sie, was ist die Absicht dieser Szene? Soll das einfach nur irgendwie, ja, da soll halt jemand ficken, damit die Leute lesen können, wie da jemand fickt, und ansonsten hat das nichts damit zu tun? Oder ist das irgendwie jetzt, dass man sieht, okay, da kulminiert diese Beziehung zwischen zwei sexuellen Wesen in diesem Ereignis? Oder soll das irgendwie zeigen, dass, ja, die Frau ist halt selbstbewusst und besitzt ihre Sexualität und hat Spaß damit und ja, Casual Sex und so. Genau, also welche Funktion hat das?
Genau, da reden wir auch gleich nochmal drüber, wie man halt irgendwie entscheidet. Oder wie man überhaupt darüber nachdenkt, ne? Was jetzt für die eigene Geschichte passend ist.
Ja, ich meine, ein Stück weit sind wir vielleicht schon da, aber braucht die Geschichte überhaupt eine Sexszene?
Genau, das war so die Frage, die ich jetzt vorgeschaltet hätte, genau. Weil es ist ja relevant, ne? Wenn man jetzt sagt, also selbst wenn man im Romance-Genre schreibt, da würde ich denken, ohne Romantik kommst du nicht aus, aber
nee.
Auch da muss es ja theoretisch keine Sexszene geben.
Nö, ich meine, man könnte wunderbar eine romantische Geschichte zwischen zwei asexuellen Charakteren schreiben, alles überhaupt gar kein Problem.
Ne, und dann ist aber, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass diese, ich habe es mal Gretchenfrage genannt, weil es halt irgendwie nicht um Religion, aber auch bei Gretchen ging es ja eigentlich ums Ficken, also von daher passt das auch wieder. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass da halt sehr schnell über Peinlichkeit, über Prüderie, über Selbstoffenbarung, über irgendwas gesprochen wird. Was ich in dem Zusammenhang noch gar nicht so richtig zutreffend finde, weil es gab im Forum vor einer ganzen Weile diese Diskussion darüber, ob Autoren irgendwie der Meinung sind, dass Sexszenen müssen jetzt einfach überall rein. Und das war halt jemand, der aus der Perspektive schrieb, nee, mich stört das. Ich will keine Sexszenen lesen. Wenn die in einem Buch vorkommen, dann überspringe ich die auch. Was natürlich jedem freisteht, ne? Also muss nicht jede Szene, die in einem Buch steht, musst du lesen, nur weil die da drin steht. Ich persönlich habe legendärerweise von Krieg und Frieden nur den Frieden gelesen, weil mich Schlachtenszenen nicht interessieren. das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Aber es ist halt dann so eine Frage, die ich mir stellen würde, hast du wirklich tatsächlich das Gefühl, dass diese Sexszene einfach nur da ist, weil der Autor dachte, dass er eine Sexszene braucht? Oder tut die auch was? Also verpasst du tatsächlich was, wenn du diese Szene überspringst in irgendeiner Form?
Ja.
Ich meine, wenn nicht, ist auch okay. Aber ich finde, also es driftete sehr schnell in so persönliche Präferenzen ab, wo ich mir dachte, das hat jetzt aber mit der Geschichte in question jetzt gar nichts mehr zu tun, sondern da geht es jetzt halt irgendwie darum, findest du das doof, wenn zwei Leute, die sich kaum kennen, in die Kiste springen? Und das hat was mit deinen persönlichen Moralvorstellungen zu tun, eventuell, oder mit deinen persönlichen Lebensführungspräferenzen, die dir ja unbenommen sind. Aber Das, wie gesagt, das driftete halt sehr schnell in diese Richtung ab. Finden wir jetzt, dass Casual Sex halt irgendwie sowieso nicht geht und irgendwie aus Prinzip abzulehnen ist? Oder finden wir das irgendwie alles total verkrampft und haben jetzt das Gefühl, nur Sex sells und das muss jetzt überall rein und bla. Von daher finde ich diese Frage, ob so eine Geschichte das braucht, immer so ein bisschen, also zumindest so im öffentlichen Raum, wenn man das ja immer so schön nennt, fand ich, das wurde sehr schnell überlagert.
Ja.
Auch von diesem von dieser unfreiwilligen Selbstoffenbarung, die ja viele auch in der Sexszene an sich befürchten, aber auch in der Diskussion über Sexszenen durchaus schon irgendwo bemerkbar ist. Und dann, ne, driftete das irgendwann ab von wegen, ja, man muss ja nicht prüde sein und ist man tatsächlich prüde, nur weil man keinen fremden Leuten beim Sex zugucken will. Und
ja. Also hier ist die Sache, weil ich habe verschiedene Beispiele von Geschichten, die ich gelesen habe, die irgendwie hatte ich auch vorher, als wir diese Folge so ein bisschen geplant haben, davon erzählt, eine wirklich nette Fanfiction gelesen, wo so die Charaktere und das Pärchen, so die Interaktion war, das war so süß und so niedlich und ich dachte mir so, oh, und wenn es dann gibt's vielleicht eine Sexszene und die ist dann auch so niedlich und irgendwie, das war alles so wholesome und irgendwie schön einfach und dann kommt die Sexszene und ich habe mich wirklich gefragt, warum hat die Autorin das dieser Geschichte angetan? Weil das, so wie die sich gelesen hat, war die nur drin, weil die Autorin dachte, ja, da muss jetzt eine Sexszene rein und die Leute wollen das ja lesen. Weil die war super hölzern, es ist im Grunde nichts mit den Charakteren passiert. Die ganze Chemie, die da sonst zwischen den Charakteren war, war auf einmal weg. Und es war auch mehr so, ja, dann haben sie sich ausgezogen und dann haben sie Sex gehabt und der eine war irgendwie aggressiver und der andere war mehr so passiv im Bett. Und dann war es vorbei. Und ich fand es so schade und hätte dann an dieser Stelle wirklich lieber auf diese Szene verzichtet, weil sie der Geschichte nichts hinzugefügt hat. Sie hat nichts besser gemacht. Und dann gibt's wieder so das Beispiel nochmal, ist ja egal, welches Buch das war, aber da wurde halt Sex noch zum Worldbuilding mitverwendet. Und halt gezeigt, wie jetzt im Rahmen der Technologie, die da möglich ist, was da irgendwie, wie sich das überschneidet und wie irgendwie so die Ethik von Sex und Anziehungskraft, gegenseitige Anziehungskraft, was das bedeutet, wenn man einen Körper quasi wie ein Kleidungsstück tragen und wieder ablegen kann. Und da haben mich die Sexszenen dahingehend so ein bisschen gestört, dass sie halt irgendwie zu lang für den Zweck waren. Zu detailliert und es ging so, weiß ich nicht, das hatte sehr viel Pornomäßiges an sich. Und ich habe prinzipiell nichts gegen Porno. Wer gerne Porno schreiben möchte, wunderbar. Wer es gerne lesen möchte, wunderbar. Aber es hat halt sowas von, ja, es ist halt drin, weil ist halt drin, muss halt rein, weil soll halt, weil keine Ahnung. Und das finde ich, davon fühle ich mich.
Es war nicht mal infodumpig, so im Worldbuilding-Sinne, sondern tatsächlich so nur im technischen, wie man miteinander Sex hat, Sinne.
Es war schon Worldbuilding-mäßig und der Worldbuilding-Aspekt war gut drin, der war gut gemacht. Aber so das Ganze drumrum war halt, es hat halt nicht auf den Worldbuilding-Aspekt fokussiert und auch nicht auf den Aspekt der Beziehung zwischen den beteiligten Charakteren fokussiert, sondern das gab's und dann halt noch irgendwie so Porno drumrum. Und ich persönlich fühle mich belästigt von einer Sexszene und überhaupt von Romance-Sachen, die einfach an die Stelle nicht, die in die Geschichte nicht reinpassen. Da ist irgendwie so mein Gefühl von Konsent wird da und von Einvernehmlichkeit wird da so ein bisschen verletzt. Das war auch bei, wie heißt es, The Mentalist, wo der Mentalist am Ende mit dem Mädel zusammenkommt. Und das war für mich, ich fand das total schlimm, weil die waren im Grunde Geschwister. Ich hatte null Chemie zwischen denen gesehen. Und das war so, das weiß ich nicht, irgendwer wollte das halt sehen, dann dachten sie, okay, Fanservice oder was weiß ich was. Es ist auf jeden Fall, kam das völlig aus heiterem Himmel und ich fand es einfach nur fies und wollte, dass sie wieder aufhören, sich zu küssen, weil das ist falsch, das ist, nein, na, so.
Ja, ich muss auch sagen, dass das Argument in der bitte keine Sexszenen Diskussion, dass halt einige Leute meinten so, ja, aber ne, ich betrachte die Charaktere ja irgendwann als meine Freunde und meinen Freunden will ich ja auch nicht beim Sex zugucken. Das habe ich noch einigermaßen verstanden.
Ja.
Da habe ich noch gedacht, ja, okay, gut. Ja, ich würde jetzt dem Autoren trotzdem nicht sagen, er soll das nicht schreiben, nur weil du es nicht lesen willst, weil wie gesagt, das steht dir ja immer noch offen, ne, das, diesen Teil des Lebens deiner Freunde auszublenden. Aber ja, das war tatsächlich was ich verstanden habe. Aber Sexszenen als Teil des Worldbuildings finde ich zum Beispiel auch sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja jetzt auch wie in Elysion 2, die Szene mit der Bestäubungsfeier. Das ist ja auch, im Grunde Sex als Worldbuilding so ein Stück weit. Da habe ich nichts dagegen. Also wenn dieser Sex wirklich eine Funktion hat für die Charaktere, für die Geschichte und man sich ich mich als Leserin oder Zuschauerin auch abgeholt fühle von der Geschichte. Dann ist das okay. Aber wenn das irgendwie so, weiß ich nicht, das so das Gefühl, du sitzt an der Bushaltestelle und plötzlich steckt dir jemand seine Zunge ins Ohr. Das ist dann im Allgemeinen auch nicht so wirklich erwünscht. So fühlt sich das für mich halt an. Und aus der Perspektive als Autorin ist es so, dass, wie gesagt, ich schreibe gerne schon mal eine erotische Geschichte. Und einer meiner zukünftigen Romane, da wird Sex und Kink und sowas eine sehr zentrale Rolle in der Beziehung spielen. Es ist aber so, dass ich lange Zeit so da saß und nicht geschnallt habe, dass sowohl Louis als auch Joanna, die beiden Hauptcharaktere von meinem Roman, dass die beide asexuell sind. Ich habe immer da gesessen und ich habe mich immer gefragt, weil da war einfach keine sexuelle Chemie zwischen den beiden. Da war es immer so eine romantische Chemie und so Anziehungskraft und das war alles da. Aber das war irgendwie, es kam kein Sex da rein, bis es dann irgendwann mal bei mir Klick gemacht hat, dass es nicht daran liegt, dass die beiden nicht irgendwie nicht zusammenpassen oder nicht in eine Beziehung miteinander gehören oder sowas, sondern das ist halt einfach was, dass beide auf jeweils unterschiedliche Art und Weise und aus unterschiedlichen Gründen einfach nicht interessiert. Und das hat echt lange gedauert, weshalb es halt jetzt auch so ist, dass die einzigen, obwohl, ja, da ist dann wieder die Frage, wo fängt Sex an? Wo hört er auf? Ist ein Handjob schon Sex? Oder nicht? Oder was? Oder wie? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls war das halt für mich eine Erkenntnis und es war ein Prozess, das irgendwie zu sehen. Und ich denke mir, das ist halt auch sowas, diese ganzen Tropes und irgendwie dieses, es ist ja irgendwie so eine kulturelle Wahrheit hier, dass wenn Leute irgendwie verliebt sind und in einer Beziehung sind, dann haben die auch Sex. Und dann gibt's so das, ja, die sexlose Ehe, gefangen in einer Ehe ohne Leidenschaft. Irgendwie sowas, wenn ich mir so irgendwie meine Ehe angucke und mir denke, das ist eine sehr, sehr liebevolle, leidenschaftliche Beziehung. Was wollt ihr eigentlich? Und da mal rüber rauszusehen und zu gucken, und zu fragen, ist Sex in dieser Geschichte wirklich notwendig oder gibt es was anderes, ne, was anderes, das die Leserschaft interessieren könnte? Oder eine andere Möglichkeit zu zeigen, wie diese Charaktere irgendwie, ich meine, kann ja auch sein, dass sie irgendwie die Charaktere Sex haben, aber muss ich das wirklich zeigen? Ist das wirklich in dieser Geschichte von ihrem Ton her und die Charaktere davon alles her, ist das, passt das wirklich? So ganz rein emotional, rein gefühlstechnisch. Und jetzt, na, wenn du, natürlich, wenn du ein Porno schreibst, dann müssen die Leute Sex haben, weil dazu ist ein Porno da. Aber sobald du dich außerhalb von diesem Bereich bewegst, würde ich echt gucken, ob das notwendig ist, weil, ja, Sex sells, aber es gibt so viele Bücher, in denen niemand Sex hat und die trotzdem von so vielen Leuten gelesen werden, dass ich das als Argument für eine Sexszene, die nicht unbedingt drin sein muss aus Sicht der Charaktere, ist kein Argument dafür, diese Szene reinzutun.
Ja, und ich meine, es ist ja auch so eine Frage, ne, muss man prinzipiell Romance halt immer, das ist was mich persönlich immer so ein bisschen stört, dass Romance immer definiert wird, also ein Romance-Subplot ist immer der, wo sich zwei Leute kennenlernen und verlieben. Mhm. Wo ich mir denke, das ist aber doch sehr viel Arbeit. Mhm. Und nimmt halt sehr viel, also sollte, und ich habe da ein schönes Beispiel, wenn es das nicht ist, aber das wird dann nur noch merkwürdiger, sollte halt irgendwie einen gewissen Raum in der Geschichte einnehmen, in irgendeiner Form. Aber man kann ja auch mit etablierten Pärchen arbeiten.
Ja.
Das habe ich mich gefragt in dem Jurassic Park mit Drachen Buch. Mhm. Weil wenn man sich an Jurassic Park, also an den Film, ich habe das Buch nicht gelesen, aber erinnern wir uns an den Film Jurassic Park. Im Film Jurassic Park sind die beiden Paläontologen ein Pärchen. Also Sam Neill und ich weiß leider nicht, wie sie hieß.
Laura Dern.
Genau. Die sind ein Paar.
Mhm.
Und das merkt man daran, dass sie am Anfang über Kinder reden.
Mhm.
Und offensichtlich ein Paar sind. Und das ist der einzige Romance-Kram, der in dieser ganzen Geschichte relevant ist, und der wird auch erst ganz am Ende wieder relevant, weil halt die Auseinandersetzung mit Kindern halt irgendwie was ist, was Sam Neills Charakter halt irgendwie mitmacht während dieser Geschichte. Das hat aber mehr mit seiner eigenen Charakterentwicklung zu tun, als jetzt wirklich mit diesem Romance-Plot, weil man hat ja dieses etablierte Pärchen.
Mhm.
So, fertig, aus. In dem Jurassic Park mit Drachenbuch ist es aber so, dass der Autor tatsächlich dachte, er muss noch irgendwie Romance da reintun.
Hm.
Das heißt also, die Hauptheldin trifft halt irgendwie mit ihrer Gruppe von Leuten zusammen und da ist halt dieser CIA-Typ und die interagieren völlig normal über die Länge dieses Plots, weil es ständig irgendwas explodiert und sie müssen ständig irgendwie flüchten. Und ja, er ist der einzige andere Charakter, der irgendwie capable ist und halt irgendwie nicht, also er versucht nicht ständig, sie zu retten oder so, aber ne, diese beiden Charaktere teilen insofern eine Gemeinsamkeit, als dass sie die beiden Charaktere sind, die am fähigsten, am professionellsten auf diese Krise reagieren.
Mhm.
Aber dann sind die plötzlich am Ende zusammen. Und ich denke so, hä?
Wo kam der jetzt her?
Wo wurde das denn vorbereitet? Irgendwie so, sie findet ihn dann, nachdem sie dachte, dass er tot ist, was aber auch irgendwie so, ach naja, es sind ja irgendwie 90% des Casts gestorben, es ist jetzt auch nur einer mehr. Fragt, also ich meine, es ist jetzt nicht so overblown, am Ende fragt sie ihn halt nach einem Date und dann ist es halt im Epilog, wird das halt so etabliert, dass sie offensichtlich eine Beziehung eingegangen sind, aber selbst das kam mir komisch vor, weil ich halt dachte, dieser Plot bestand aus Drachenangriffen, Verfolgungsjagden und explodierenden Autos. Du hattest null Zeit, irgendwas in dieser Form zu etablieren.
Beziehungen, die aus Extremsituationen resultieren, halten nie lange. Das hat
ja nicht es braucht, also ne, ein gewisses Gemeinsamkeitsgefühl entsteht auch in einer Gruppe von Überlebenden ohnehin.
Mhm.
Oder in einer Gruppe, die halt gerade ums Überleben kämpft. Dafür braucht es halt keine Romance. Und am Ende bestand die Romance aus 5 Sätzen, die du halt ohne jeglichen Einfluss auf die Geschichte hättest du die einfach löschen können. Aber aus irgendwelchen Gründen dachte der Autor da, das braucht es noch dringend. Und da habe ich mir gedacht, nee. Ich meine, persönlich habe ich immer gerne ein Romance-Element in meinen Geschichten, weil ich das halt einfach, es ist halt niedlich. Ich meine, es ist ja auch schön, Charakteren dabei zuzugucken, wie sie halt so liebevoll miteinander umgehen. Das ist ja auch nett irgendwie. Aber ich konstruiere dann meine Geschichten auch so, dass das Platz hat irgendwo. Naja, anyway. Bevor das jetzt weiter ausartet, beantworte mir doch, weil du es gerade schon angesprochen hast, wie das denn ist, weil das so der Hauptpunkt, den sowohl Leser scheinbar haben, wenn sie keine Sexszenen mögen, als auch Autoren, wenn sie keine Sexszenen schreiben mögen, aber trotzdem der Meinung sind, dass das die Geschichte manchmal braucht, ist ja offensichtlich diese Peinlichkeit. Also diese Angst vor der unabsichtlichen Selbstoffenbarung. Und ich persönlich konnte das nie so ganz nachvollziehen, das aber auch daran liegt, dass ich halt irgendwie, wenn ich mal eine Sexszene schreibe, und das kommt wie gesagt nicht so oft vor, dann ist das so völliger Vanillakram, weil ich völlig fantasielos bin und mir nichts anderes einfällt. Und ich mir denke, passt schon, oder? Ja. Und da ist es halt irgendwie so, dass ich mir denke, so, ja, da komme ich nicht so sehr in dieses unabsichtliche Selbstoffenbarung, es sei denn, man möchte mir jetzt unterstellen, dass ich irgendwie fantasielos bin und dann sage ich, jupp, stimmt. Aber es ist mir nicht peinlich.
Aha.
So, wie ist das so aus deiner Erfahrung heraus, wenn du halt auch, also gerade wenn es halt irgendwie auch so um, weiß ich nicht, Kinks geht. Ich kann auch Männer verstehen, die Probleme haben, sich in lesbische Sexszenen einzufühlen. Ja, das kann ich nachvollziehen.
Was ist dieses Wort da? Klitoris. Was bedeutet das? Was soll das sein?
Umgekehrt hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie ein Beta-Leser nötig oder einen sehr liebevollen Recherchepartner, der mir erklären kann, wie schwuler Sex funktioniert, weil ich hatte noch nie einen Penis. Ich weiß nicht, wie das geht, was das so tut. Aber so generell kann ich halt dieses, oh, und wenn ich jetzt diese Bondage-Szene schreibe, dann denken die Leute, ich stehe auf dieses Zeugs und dann kommen die an und machen irgendwelche schrecklichen Witze über mich, wo ich mir denke, ja, vielleicht, ja. Keine Ahnung.
Leute, die, einerseits gibt es das Gefühl der Peinlichkeit, das Leute davon abhält, überhaupt Sexszenen zu schreiben. Und ich würde sagen, wenn es dir peinlich ist, absolut peinlich ist, dir eine Sexszene auszudenken, dann schreib keine. Es braucht dir nicht peinlich zu sein. Sex ist was Normales. Das ist in Ordnung. Aber dass es einem peinlich ist, dann ist das halt so. Das ist auch okay. Es gibt auch Leute, die finden Sex einfach fies oder mögen einfach nicht drüber reden. Das ist auch natürlich. Das ist auch in Ordnung. So, was ich persönlich so als Problem im Zusammenhang mit Peinlichkeit und Selbstoffenbarung sehe, ist vor allem so ein aufgesetztes Ding. Also, dass weil wenn du eine Sexszene schreibst, in allem, was du schreibst, offenbarst du auch dich selbst. Aber wenn du eine Sexszene schreibst, schreibst du halt nicht nur oder zeigst nicht nur, was du denkst, dass deine Leserschaft sexy finden könnte und was du denkst, dass deine Charaktere sexy finden könnten, sondern es ist ja auch immer so, was die Autorin sexy findet. Und das zu offenbaren, das ist sowas, an dem ich gerade noch so ein bisschen rumknabbere, was jetzt so meinen erotikfokussierten Roman angeht, weil, wie du schon sagtest, du hattest noch nie einen Penis, deshalb dürfte es schwierig für dich sein, zwei schwule Männer mit Penis beim Sex, ist ja nicht gesagt, dass du unbedingt Penis, aber ne, wenn zwei schwule Männer mit Penis jeweils Sex haben, dann ist es schwierig, das zu beschreiben, wenn man das noch nie hatte. Wenn man dann jetzt aber eine Sexszene schreibt aus der Perspektive einer Person, die die gleiche genitale Ausstattung hat wie man selber, ist es ja im Allgemeinen so, dass man sich jetzt eher nicht mit seinen Freundinnen im Kreis setzt und sich darüber unterhält, wie sich denn Sex anfühlt und was so was man so gerne mag und was man so nicht so mag, wie so die Unterschiede sind und wie sich das irgendwie auch so emotional anfühlt, sondern dadurch, dass Sex etwas so Persönliches und Intimes ist, ist es im Allgemeinen so, dass man da auch auf die eigenen Erfahrungen und das eigene Gefühl, das eigene Körperempfinden, den eigenen Körper, die eigenen Erfahrungen zurückgreift, halt in einem Maße, das sich invasiver anfühlt, als wenn man über die eigenen Wahrnehmungen schreibt, wenn man was Leckeres isst, zum Beispiel. Hm. Das ist ja auch was, das man irgendwie genießt, das ist eine körperliche Sache, das ist auch intern, das ist auch persönlich, aber Sex hat halt nochmal so eine Sonderstellung. Und ich grübel hin und wieder schon mal so an der Frage rum, ist diese Sonderstellung was Kulturelles oder ist es wirklich sowas, was ureigenmenschliches, dass Sex irgendwie was ist, das sich von anderen Dingen unterscheidet. Weshalb man halt auch keinen Sex in der Öffentlichkeit hat. Und halt Sex nicht nur, weil du gehst ja nicht raus und sagst und hast irgendwie in Restaurants überall so Stellwände aufgestellt, damit die Leute nicht zusehen, wie du dein Essen genießt. Aber niemand würde dir in der Öffentlichkeit zusehen, wie du irgendwie eine Pussy genießt. So, das, ja, und ist die Frage, ist das kulturell oder ist das tatsächlich etwas, das menscheneigen ist? Wie dem auch sei, egal. Aber es ist halt durch diese Privatheit von Sex und durch diese Notwendigkeit, auf eigene Erfahrungen zurückzugreifen, ist so eine Sexszene, wenn sie authentisch geschrieben ist und tatsächlich aus der eigenen Perspektive, in Anführungszeichen aus der eigenen Perspektive, aber eben von eigenen Erfahrungen und dem eigenen Gefühl für Sinnlichkeit und Erotik und Beziehung und so davon gespeist ist, ist das natürlich eine sehr starke Selbstoffenbarung. Wenn man jetzt hingeht und sagt, ich will das aber nicht, worauf greift man dann zurück? Auf Dinge, die andere Leute geschrieben haben, auf Dinge, die man irgendwie spät nachts mal irgendwie auf RedTube gesehen hat und sich denkt, ah, okay, das ist also wie Leute, die auf BDSM stehen, Sex haben. Oder man hat Shades of Grey gelesen und denkt, oh, das ist so. Das
ist traumatisiert.
So ist also BDSM, okay.
Gott.
Und dann ist die Frage, warum dann diese Szene? Wenn ich das im Grunde als Autorin nicht nachfühlen kann. Und wenn ich das, weil was die Charaktere empfinden, ist notwendigerweise, ist das dann authentisch, wenn ich als Autorin das nachvollziehen kann und nachfühlen kann, wenn ich mich da reinversetzen kann. Und entweder, weil ich tatsächlich das, was da passiert, genau das selbst erlebt habe oder weil ich etwas erlebt habe, das nah genug rankommt, dass ich es synthetisieren kann oder weil ich, ja, nee, den Anknüpfungspunkt braucht es immer, weil wenn du gar keinen Anknüpfungspunkt hast, dann kannst du dir noch so viele Berichte von Leuten anschauen, die diese Sache erlebt haben, du wirst es nicht wirklich nachfühlen können. Aber warum schreibst du eine Szene, in der Dinge passieren, die du selbst nicht nachfühlen kannst. Nur weil du denkst, dass deine Leserschaft das irgendwie vielleicht sexy findet oder dass deine Charaktere müssten das ja sexy finden, weil ich habe ja draufgeschrieben, dass die auf BDSM stehen und deshalb müssen die ja, muss das ja so sein. Ne? Und das, ja, da denke ich mir, kommt man sich mit dem Gefühl von Peinlichkeit und der Angst vor Selbstoffenbarung, schießt man sich so ein bisschen in den Fuß, weil klar ist es so, dass du dann im Grunde auf dem Silbertablett präsentierst, was irgendwie oder zumindest in Aspekten, was Sex für dich selber bedeutet und was du irgendwie für sexuelle Erfahrungen gemacht hast. Natürlich schreibt man nicht hin irgendwie so und kopiert quasi so das eigene erste Mal, um das erste Mal dieser Charaktere zu schreiben. Aber ich denke, man kann schon so ein bisschen dran fühlen, wenn man aufmerksam liest, kann man dran fühlen, was jetzt wirklich aus der eigenen Erfahrung von der Leserin rauskommt und was von der Autorin rauskommt und was synthetisiert ist. Und ich hatte noch einen Punkt. Jetzt habe ich den wieder vergessen. Mist, was war das? das ist die Authentizität, hatte ich gerade. Und Schrott. Das fällt mir dann in 10 Minuten wieder ein.
Das macht ja nichts. Wir sind ja immer noch so ein bisschen in der Übergangsphase zwischen will ich das wirklich schreiben und muss ich das wirklich schreiben? Also braucht meine Geschichte das wirklich?
Ja.
Von daher werden wir da wahrscheinlich noch ein bisschen länger drüber reden. Wenn es dann gerade noch nachher passt, dann kannst du es ja noch einschieben. Quasi.
Einschieben.
Ja, ich wollte auch mal was sagen.
Genau.
Also ich würde dem prinzipiell zustimmen. Ich bin der Meinung, man muss prinzipiell keine Sexszenen schreiben, wenn die einem peinlich sind. Man kann allerdings auch quasi daran arbeiten, diese kulturell eingeimpfte Peinlichkeit so ein bisschen abzubauen, wenn man das möchte. Weil manche Charakterdynamiken oder manche Geschichten, da passt es halt einfach. Ne? Wie gesagt, wenn man es halt auch noch zu Worldbuilding-Zwecken verwenden kann, finde ich das sehr spannend. Aber auch wenn man es halt rein nur, ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen, für die Charakterentwicklung nutzt. Oder das etwas ist, was in der Charakterentwicklung Sinn macht. Dann finde ich, kann man das tatsächlich tun. Ich finde Authentizität, ich wusste, dass ich das nicht sagen kann. Ich habe es trotzdem versucht. Immer mit Optimismus voran.
Und ich applaudiere dir zu diesem Versuch.
Ist schon was, das ich sehr wichtig finde. Ich meine, wir haben hier in der Überlegung zu, was braucht meine Geschichte, auch Kink- und Nischenrepräsentation aufgeschrieben. Wenn das etwas ist, dass man tatsächlich in seiner Geschichte haben möchte. Egal, ob man das selber, also ich würde jetzt mal einfach denken, egal, ob man das selber für sexy findet, aber man kann ja tatsächlich der Meinung sein, dass man gerne Charaktere schreiben möchte, die das sexy finden. Wenn man allerdings, wie du schon richtig sagst, so gar keine Anknüpfungspunkte daran hat, ist es so wie mit jeder anderen Repräsentation. Dann muss man halt so ein bisschen aufpassen, was man tut und halt sehr viel mehr Recherche einbringen. Und ich denke, auch im Zweifelsfall dafür so eine Art Sensitivity-Reader anstellen, weil das ist nämlich das, was definitiv in Shades of Grey nicht passiert ist, dass man tatsächlich mal jemanden fragt, der das tatsächlich lebt, wie das Framing so aussieht. Weil es reicht halt nicht, dass du verschiedene Charaktere hast, die auf verschiedene Arten und Weisen mit ihrer Sexualität umgehen. Und im Gegensatz zu der guten JK bin ich schon der Meinung, dass die Sexualität eines Charakters, natürlich muss das nicht ständig besprochen werden, aber es ist schon ein Bestandteil der Charakteridentität. Natürlich nicht der einzige und nicht der wichtigste vielleicht, aber wie deine Charaktere zu Beziehungen, Liebe, Sex und sowas stehen, zu wem die sich hingezogen fühlen und warum und vielleicht warum auch nicht. Das alles in deinen Headcanon zu packen, weil es halt gerade in deiner Geschichte keinen Raum hat.
Ich denke, es ist so viel Platz für Heterosexualität und so viel Platz für Cissexismus in allen möglichen Geschichten, dass da kein Platz für schwule, lesbische, transsexuelle, bisexuelle, was auch immer Charaktere sein sollen. Das ist einfach Quatsch. Das ist nur der sexuelle Heterosexismus ist einfach derart drin, dass der, das ist quasi, wird der wie Wasser wahrgenommen. Dass der Fisch, der durchs Wasser schwimmt, merkt das Wasser ja auch nicht wirklich. Aber wenn man mal hinkommt und irgendwie guckt, wie oft da irgendwie ein Ehemann oder Ehefrau erwähnt wird oder irgendwie, dass jemandem nachguckt oder irgendwie drüber geredet wird, es kommt immer an irgendwelchen Ecken schon mal zum Vorschein und genauso kann es Ecken geben, an denen eben zum Vorschein kommt, dass das ist ein Typ und der ist mit einer Frau, der ist mit einem Typen zusammen oder die Frau ist mit einer anderen Frau zusammen oder die leben irgendwie in einer WG und es ist, wer ist jetzt eigentlich mit wem zusammen, das ist irgendwie, was sind da eigentlich jetzt genau die Verhältnisse, ich weiß es nicht, aber ist auf jeden Fall nicht hetero. Das ist halt, der Raum ist definitiv da. Weil natürlich es ist nicht so, dass irgendwie schwule Menschen durch die Gegend rennen und ihre schwule Agenda irgendwie an ihre Stirn getackert mit sich herumtragen. Aber es ist halt einfach ein Teil der Lebenswelt dieses Charakters. Und so wie andere Teile oder wie Teile der Lebenswelt von heterosexuellen Charakteren rausgucken. Ne? So, ja.
Ja. Also. Ja, aber wie gesagt, ne, wenn, also ich denke, es ist relativ egal, über was man spricht, aber je weiter ein Charakterzug deines fiktionalen Charakters von deiner eigenen Lebensrealität entfernt ist, desto mehr behooves it you, deine Recherche so ein bisschen zu intensivieren und vielleicht auch mal irgendwie mit Menschen zu sprechen, die dieser Erfahrungswelt einfach näher stehen. Und wie gesagt, das ist halt das, was halt in vielen kinky Pornos, die halt vor allen Dingen deswegen kinky sind, weil das halt irgendwie schockierend ist, einfach nicht passiert. Das ist dann halt so ein Framing, wo man sich denkt, okay, das ist halt nicht für Leute aus der Szene geschrieben, sondern das ist für langweilige Cis-Heten wie mich geschrieben, die dann ihre Perlen festhalten können und sich denken,
oh nein,
no, they didn't. Oh. Außer, dass ich das tue, weil mir das egal ist, aber es ist halt auf jeden Fall schlecht geschrieben und da gibt es halt keine Entschuldigung für, weil es ist schlecht geschrieben, weil es schlecht recherchiert ist.
Ja.
So.
Ja, das war jetzt, das muss ich sagen, war jetzt, glaube ich, auch der Punkt, den ich noch vergessen hatte. Also den ich erwähnen wollte und wo ich dann aber nicht mehr wüsste, wollte. Bla, Worte. Jedenfalls, ja. Ich wollte nur ganz kurz, bevor du fortfährst, noch einschieben. Ich habe schon so oft versucht, rauszufinden, was es mit Ballonfetisch auf sich hat. Weil wenn ich mir so einen Luftballon angucke, ist nichts daran hat irgendwas mit Sex für mich zu tun. Und ich habe so oft auf YouTube irgendwie gesucht und im Internet gesucht und versucht, dass mir jemand erklärt, was finden Leute, die das sexy finden, daran sexy. Ich bin bisher gescheitert. Von daher wird es wahrscheinlich noch was dauern, bis ich jemanden mit Ballonfetisch in einer Geschichte vorkommen lasse.
Wie gesagt, man muss sich ja nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin sicher, man findet genug individuelle Alleinstellungsmerkmale, auch in der Sexualität deiner Charaktere, die irgendwie einen Anknüpfungspunkt haben.
Genau.
Wie gesagt, aber auch da, Framing ist so ein bisschen das Ding, auf das man leider zusätzlich achten muss. Hatte ich gerade erst in meinem Versuch nochmal Queen of the Tearling zu lesen und jedes Mal, wenn sie mir halt damit kommt, dass ja nur oberflächliche, dumme Frauen irgendwie ständig Sex mit wechselnden Partnern haben, dann möchte ich gerne dieses Buch an die Wand werfen. Und dann sagen mir andere Leute so, ja, aber die andere, der andere weibliche Charakter, die schläft ja jede Nacht mit jemand anderem. Wo ich mir denke, ja, das ist die böse Königin, die Leute zu Tode foltert. Sex-Positivity sieht anders aus. Nur einen Charakter zu haben.
Ich meine, es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass man Autoren dazu, die selber sexnegativ sind, dazu zwingen wollen, irgendwie auf einmal sexpositiv zu schreiben.
Nö.
Aber das ein Bewusstsein davon zu haben, dass da halt dann jetzt eine Message drin ist. Und ich meine, Sexpositivity ist auch eine Message. Aber ne, wie das ist, so der Unterschied zwischen Message und die Charaktere sind halt so, wie sie sind, ist manchmal ein feiner Grad, aber manchmal ist die Unterscheidung auch ganz klar erkennbar.
Ja, wie gesagt, in dem Fall wäre es mir halt weniger negativ aufgefallen, wenn du halt nicht diese Doppelung hättest. Weil natürlich kann ein auf dem Land aufgewachsener, prüder, kleiner Teenager der Meinung sein, Sex ist was ganz, das haben nur die bösen Frauen, was auch immer. Es ist mir ja egal, Charaktere müssen auch nicht mir sympathisch sein unbedingt. Das ist auch nicht, völlig nicht notwendig, aber wie gesagt, wenn du es halt wiederholst in der Umkehrung dann bei deinen Bösewichten, dann muss ich davon ausgehen, dass das eine absichtliche oder unabsichtliche Message ist, die du mir da irgendwie vermitteln willst. Und dass es nicht einfach nur irgendein hingeworfener Character-Trait ist, der jetzt deine Hauptfigur ein bisschen unsympathisch macht für mich, aber was andere Leute wahrscheinlich einfach überlesen, ist mir egal.
Ja. Ja, Feminismus ist auch nochmal so eine Sache, die jetzt bei Sexszenen was ist, über das man schon nachdenken oder sich zumindest bewusst sein sollte, was da die eigenen Meinungen sind. Weil ein Beispiel, so was so Sexualität im Prinzip der Schönheit angeht, ist in der ganz alten Version gab es einen, da war Anjali, da hieß sie noch Nalini. Da war sie so dieser Archetyp, der jetzt nicht wirklich femme fatale, aber halt eine feministische Karikatur. Und es tut mir als Autorin im Nachhinein besonders deshalb weh, weil ich mich zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch schon als Feministin verstanden habe. Und es ist aber trotzdem so gelaufen, dass ich eine starke Frau geschrieben habe als jemand, dessen Stärke daraus resultiert, Männer zu erniedrigen und irgendwie männliche Sexualität zu degradieren. Und so, wo ich mir heute an den Kopf fasse und mir denke so, oh. Ja, also aber dieses und das ist halt das ist halt irgendwie das gleiche Trope wie die böse Königin, die irgendwie mit jedem rumvögelt, dass eine selbstbewusste Frau muss irgendwie destruktiv sein.
Ja.
Und eine mächtige Frau muss destruktiv sein und das ist irgendwie ja.
Ne, also auch da, ihr könnt euch unsere Folge zu Framing oder beziehungsweise die heißt halt Message und Thema, aber da reden wir sehr viel über Framing. Könnt ihr euch dazu gerne nochmal zu Gemüte führen. Ansonsten haben wir hier als Unterpunkt noch für die Entscheidungsfindung, was braucht meine Geschichte, Länge, Explizität und Platzierung. Das ist so ein Punkt, glaube ich, den wir mit Copy und Paste aus der Kampfszenenfolge übernommen haben. Weil es halt genau dasselbe ist. Also, ne, wie lang und wie explizit und vor allen Dingen, wo diese Szenen irgendwie auftauchen, wenn man sich dafür entschieden hat, sie haben zu wollen, weil auch bei der Kampfszene ist es ja optional. Du kannst einen Plot haben, der völlig ohne Kampfszene auskommt und trotzdem nicht langweilig ist. Du kannst auch eine Romance haben, die völlig ohne Sex auskommt und trotzdem nicht langweilig ist. Aber wenn man sich dafür entschieden hat, das haben zu wollen, dann kommt es halt natürlich so ein bisschen darauf an, wie viel Fokus will ich jetzt darauf haben? Ist das halt ein Plot, der sehr actionlastig ist, haben wir bei der Kampfszene gesagt. Hier würde ich jetzt sagen, der sehr pornolastig ist, wenn man das mal so im Extrem sehen will.
Oder wo überhaupt die Romance so im Zentrum stehen, weil ich meine, im Zentrum steht, weil so eine Geschichte, in der dann plötzlich irgendwie am Ende Romance passiert, ist die eine Sache. Eine Geschichte, in der irgendwie so am Rande zwischendurch mal so ein bisschen Romance passiert und dann kommt auf einmal eine 5 Seiten lange Sexszene zwischen diesen beiden Charakteren. Ja. Ist halt dann auch die Frage.
Also ich kann da gerne ein praktisches Beispiel beisteuern.
Aha.
Weil ich, es ist noch nicht so lange her, dass ich das geschrieben habe. Das war tatsächlich eine Szene zwischen zwei Charakteren, wo ich tatsächlich dieses, ne, nach dem ersten Kuss blenden wir quasi zum Bettgeflüster über, mal gemacht habe. Gut, ich glaube, der Zeitsprung war eigentlich größer und es war das Bettgeflüster 5 Tage später, ist ja auch egal. Anyway, das ist deswegen so, weil der Sexpartner in dem Moment eine relativ kleine Nebenfigur ist. Ob sie das bleibt, weiß ich nicht. Aber in dem Moment war sie es auf jeden Fall. Und halt dieser Fling, sage ich jetzt mal, halt nur irgendwas ist, was in diesem Plot halt passiert, was ich schon für die Charakterentwicklung meiner Hauptheldin irgendwie haben wollte, um halt einfach zu zeigen, ne, wie so ihre Einstellung ist zu sowas wie Liebe und Romantik und so. Aber es wäre jetzt absolut, also empfinde ich so und bin ich davon überzeugt, dass das richtig ist. Es wäre absoluter Overkill gewesen, da jetzt eine fünfseitige lesbische Sexszene zu schreiben, nur weil ich mir denke, irgendwer findet das wahrscheinlich geil. Mhm. Ich meine, ja, irgendwer findet das wahrscheinlich geil, weil irgendwer findet alles geil. Aber wäre absolut fehlplatziert gewesen in allem, was in dem Plot ansonsten passiert. Es wäre der Wichtigkeit dieser Begebenheit auch überhaupt nicht zugute gekommen. Es hätte das halt irgendwie unnötig aufgebläht, obwohl es eigentlich mehr oder weniger ein One-Night-Stand war.
Mhm.
Und jetzt machen wir was anderes.
Ja.
Und umgekehrt geht das halt genauso, wenn ihr halt quasi mir erzählen wollt, dass dieser Romance-Plot von zwei Charakteren, die halt offensichtlich körperlich auch zueinander hingezogen sind, ne? Wie gesagt, Romance mit asexuellen Charakteren ist völlig richtig und möglich und notwendig.
Mhm.
Aber wenn mir quasi das ganze Buch über, und ich habe schon Bücher gelesen, die so waren, und in dem ganzen Buch wird mir quasi in jeder Szene, in der diese beiden Charaktere in einem Raum sind, suggeriert, dass sie kurz davor sind, sich die Klamotten vom Leib zu reißen.
Mhm.
Was ja okay ist. Ist auch manchmal ganz nett zu lesen, wenn es gut geschrieben ist.
Aha.
Nur, wenn die dann am Ende nicht ficken, dann ist das auch Kacke. Weil dann habt ihr mir ganz viel Exposition gegeben zu einem Ereignis, das nicht passiert.
Mhm.
Und das bitte berücksichtigen in der Planung von Länge, Explizität und Platzierung eurer Sexszenen. Ihr könnt mir nicht einfach irgendwie Bonbons versprechen und am Ende gibt es keine Bonbons. Auf der anderen Seite könnt ihr mir aber auch nicht was von Blumenkohl erzählen und dann plötzlich sagen, und hier ist noch das Sahnehäubchen. Das ist auch eklig.
Ja. Vor allem, wenn es süße Sahne ist.
Ne? So. Das war jetzt meine schlechte Lebensmittelmetapher. Bitte machen wir jetzt was anderes.
ja, ich würde sagen, zum dem Länge, Explizität, Platzierung hast du jetzt so abschließend behandelt, würde ich sagen.
Danke.
Dann der nächste Punkt. Ich meine, Konsent hatten wir schon. Oder hatte ich zumindest aus meiner Perspektive als Leserin schon mal angesprochen?
Ja, können wir trotzdem noch mal kurz drüber sprechen, weil es gibt ja leider immer noch Leute, die halt irgendwie denken so, ja, soll ich die erst irgendwie ein Formular ausfüllen lassen, bla bla. Nein, sollst du natürlich nicht. Aber man soll sich auch nicht einbilden, dass nur, weil die Frau am Anfang Nein sagt und dann findet sie es doch geil, dass das Consent ist, weil ist es nicht.
Mhm.
Und wenn man irgendwie so ein bisschen dem Trope aufsitzen will, so ja, aber manchmal muss man Menschen zu ihrem Glück zwingen, das ist Kacke. Weil dann habt ihr eine Vergewaltigungsszene geschrieben und das sollte man eigentlich nicht tun. Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Also lustigerweise ist das so, dass ich kaum Sexszenen geschrieben habe, aber eine Vergewaltigungsszene habe ich schon mal geschrieben.
Aha.
Das ist aber auch nicht schön, weil Vergewaltigung ist Kacke.
Ja, das ist die Sache.
Wird Geschichte auch nicht als romantisch verkauft. Könnt ihr mir nicht erzählen.
Ja, ich weiß wieder der Punkt, den ich, ne? Und da, gut, das passt jetzt zu Konsent auch sehr gut. Weil es gibt einen Unterschied zwischen einer Geschichte, die tatsächlich versucht, eine Realität darzustellen und sagt, okay, hier so ist die Welt, so funktioniert die. Und das sind die Leute, die realistisch, mehr oder weniger realistisch darin agieren. Und dann gibt es die Wunscherfüllungsfantasie. Und die Wunscherfüllungsfantasie ist das, was im Kopfkino abläuft, während irgendwie die Realität so passiert. Und es ist zum Beispiel Shades of Grey ist im Grunde eine Wunscherfüllungsfantasie.
Mhm.
Weil die, es ist,
ich glaube, wir hatten dieses Video, so die lauwarme Verteidigung von 50 Shades of Grey, hatten wir auch schon mal irgendwo verlinkt, ne?
Genau.
Müssen wir wahrscheinlich nochmal machen.
Ja. Weil es ist, es ist halt einfach so, dass vieles, was irgendwie so als romantische Geste präsentiert wird, auch in Romantic Comedies und so, ist einfach übergriffig und ist Stalking. Und sie hat Nein gesagt und ja, aber du musst halt hartnäckiger sein. Du musst halt irgendwann wird sie schon Ja sagen. Und sei es nur, damit du endlich aufhörst zu fragen. Und
sehr romantisch.
So romantisch. Und das ist halt auch nochmal was, wo man sich bewusst sein muss, dass, was man da tut und wo es eben auch wieder auch in die Selbstoffenbarung wieder reingeht und die Peinlichkeit, wobei Leute, die unhinterfragt diese Fantasien schreiben, haben kein Problem mit der Selbstoffenbarung. Habe ich das Gefühl, also wie heißt sie? E.L. James?
Yep.
Hatte kein Problem damit, ihre Fantasien zu offenbaren und auch zu offenbaren, dass sie sich nicht im Klaren darüber ist, dass das eine Fantasie ist und eben keine direkte Geschichte sozusagen. Weil ja, was so in der Fantasie möglich ist, dass man sich irgendwie, ja, Vergewaltigungsfantasien, da haben wir in unserer Bad Romance Folge drüber gesprochen. Das ist eine sehr häufige Fantasie, weil da eben die Agency auf Deutsch. Dass man als eine Person, die quasi übergriffig mit Sex behelligt wird, die hat plausible deniability, fucking Englisch, hat die Möglichkeit zu sagen, ich wollte das ja gar nicht. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass dieser Sex passiert. Das heißt, ich bin auch nicht dafür verantwortlich, wenn ich den jetzt gut finde. Und das ist eben der Hintergrund dieser Fantasie. Nicht, dass Frauen irgendwie sich gerne vorstellen, dass ihnen Gewalt angetan wird, weil das ist Vergewaltigung gemeint. Das ist Gewalt und Vergewaltigung ist per Definition Sex, den man nicht will. Ist per Definition ein Gewaltakt, so wie Mord und Sterbehilfe auch zwei verschiedene Dinge sind. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, ja, aber halt den Unterschied zu erkennen und sich bewusst zu sein, weil ich habe ein paar von den Romances, die ich gelesen habe, habe ich angewidert wieder von mir gelegt, weil ich eben irgendwann festgestellt habe, so, oh, das ist eine Wunscherfüllung. Und ich mag wunscherfüllende Geschichten an sich schon, aber nicht, wenn ich damit gerechnet habe, dass mir eine realistische Geschichte gegeben wurde. Und vielleicht hätte mir schon der Titel dieser Romance sagen können, weil das war Teil irgendwie von so einer ganzen Serie, wo irgendwie so bekannte Märchen irgendwie pervertet wurden.
Okay.
Und wenn so eine ganze Reihe, die stattfindet, ist es im Allgemeinen, oder würde ich jetzt mal darauf tippen, dass das eher so Wunscherfüllung ist und nicht Versuch der realistischen Fiktion. Aber das ist, dessen sollte man sich bewusst sein. Und das ist vielleicht auch eine Unterscheidung, die zu wenig getroffen wird und deshalb so diese übergriffige Romance in eigentlich realistische Geschichten reinblutet so ein bisschen, weil nicht erkannt wird, dass das eine wunscherfüllende Sache ist und nichts, das jemand wirklich wollen würde und das wirklich romantisch wäre, wenn man mal drüber nachdenkt. Es war jetzt so ein bisschen mit den Händen wedelnd und gatzend, aber ich hoffe, der Punkt ist doch rübergekommen, dass wisse, was ist Wunscherfüllung und was ist Versuch der realistischen Fiktion und halte das in deinem Kopf möglichst getrennt, wenn du Fantasien schreibst, die was mit fragwürdigem Konsent und fragwürdiger Einvernehmlichkeit zu tun haben und dass du ein Framing findest, das das klar macht.
Weil ich denke, oder im Zweifelsfall wenigstens eine Content-Warnung drauf machst.
Oder wenigstens eine Content-Warnung dran machst. Oder halt vorschreibst, Wunscherfüllung. Das ist in ist das in Archive of Our Own? Ich glaube, in AO3 ist das so, dass man auch ein Häkchen setzen kann bei Wish-Fulfillment, also bei Wunscherfüllung, dass man weiß, okay, das ist jetzt nicht wirklich was, von dem man will, dass es außerhalb des eigenen Kopfes stattfindet.
So. Ja, wie gesagt, aber ne, Non-Consent und sowas. Man kann ja eine Content-Warnung machen, wenn man der Meinung ist, man muss das unbedingt schreiben, aber man sollte halt nicht unbedingt Menschen ungefiltert damit konfrontieren.
Das ist auch noch eine Sache. Unter Umständen kommt von uns auch noch mal eine ganze Folge zum Thema Triggerwarnung und so. Aber da sammeln wir noch an Themen oder an Unterthemen.
Wenn ihr da Vorschläge habt, immer gerne her damit.
Mhm.
Machen wir mal Distanz und Nähe zum Point of View. Da kannst du ja wahrscheinlich mehr zu sagen als ich im Zweifelsfall.
Ja.
Weil ich denke auch da, also denn ich weiß nicht, ob diese beiden Punkte, wir haben einmal Distanz und Nähe zum Point of View Charakter und dann emotionale versus körperliche Beschreibung in unsere Schreibtipps mit reingepackt.
Mhm.
Weil das halt natürlich zwei sehr verschiedene Dinge sind. Man hat halt einmal so eine technische Beschreibung der Vorgänge.
Ja.
Das würde für mich aber auch dann sofort sehr viel Distanz herstellen, während ich mir halt so eine emotionale Beschreibung eher so als näherbringend zum Point-of-View-Charakter vorstellen würde. Ist das falsch oder habe ich das so richtig verstanden?
Es kommt drauf an, wenn du halt beschreibst, wie irgendwie das mit dem Körper irgendwas getan wird, bringt einen das nicht näher. Aber wenn du beschreibst, wie sich das anfühlt, was mit dem Körper getan wird, dann bringt das sehr wohl nahe. Also an sich ist körperliche Beschreibung per se ist noch nicht etwas, das distanziert, sondern es kann was sein, das in den Charakter reinzieht. Aber halt eben nur, wenn man wirklich sich in dem Charakter fühlt und nicht als jemand, der auf diesen oder in dem Körper fühlt und nicht als jemand, der irgendwie auf den Körper drauf guckt und irgendwie, ne, halt wie bei so einem klassischen Porno, du hast da die Mattscheibe und auf der einen Seite sitzt du und guckst zu und auf der anderen Seite sind irgendwie die Leute, die da sich irgendwie gegenseitig anfassen und da hast du noch keine Verbindung. Aber du bist sozusagen, wenn du dann die Virtual Reality Brille anziehst und noch so ein Virtual Reality Suit mit, weiß ich nicht, wie der ausgestattet ist, aber dass du dann halt tatsächlich beschrieben kriegst, ne, durch diesen Suit, was da, wie sich die Berührungen anfühlen, dann bist du in der Nähe. Und ja, da gelten bei Sexszenen, ich meine, wir haben auch dazu noch eine eigene Folge geplant, wo wir nochmal stark auf Nähe und Distanz eingehen und wie man das erzeugen kann und was das für Konsequenzen hat, wenn man sich für das eine oder das andere entscheidet. Aber da gelten halt die gleichen Regeln, dass du, wenn du dein Point of View im Charakter und im körperlichen Empfinden, im emotionalen Empfinden der Charaktere verankerst, dann hast du natürlich eine große Nähe, während wenn du eher so aus dem Kopf raus und so ein bisschen jetzt nicht wirklich autorial, aber halt so eher beschreibend als zeigend diese Szene so machst, dann kommt halt mehr Distanz rein und ja, das ist wie bei jeder anderen Szene auch, würde ich sagen.
Haben wir, glaube ich, auch in der Kampfszenenfolge schon mal drüber gesprochen. Es gibt halt Kampfszenen, die sind halt sehr, ich sage jetzt mal, technikorientiert. Da wird halt oft dann auch mit sehr viel Liebe zum Detail, also verschiedene Kampfmoves beschrieben, die Charaktere so ausführen. Und dann gibt es halt die emotionale Herangehensweise, wo es dann halt tatsächlich eher so darum geht, wie fühlt sich der Charakter in der Situation. Also ne, nicht nur, was macht er mit seinen Händen, da sind wir dann wieder bei der Sexszene, sondern so, welche Gefühle hat er, also bei der Kampfszene war es halt, hat er Angst, ist der trainiert, ist das für ihn Routine, ist das ein Trainingskampf, ist das nacktes Überleben?
Nacktes Überleben.
Ne? So. Und so ähnlich stelle ich mir das halt hier auch vor. Ich meine, ich bin ja persönlich immer so jemand, der mit so rein mechanischem Sex nicht so viel anfangen kann. Das ist jetzt vielleicht auch schon irgendwie so Selbstoffenbarungsterritorium. Das stört mich aber nicht. Für mich sind die meisten Pornos einfach nur so leblose Choreografie.
Mhm.
Und funktionieren für mich nicht, weil für mich muss eine emotionale Verbindung zu dem anderen Partner irgendwo bestehen, damit für mich Sex interessant wird. Von daher ist das so, das würde sich wahrscheinlich, ich lese jetzt nicht so viele Erotika, aber das würde sich wahrscheinlich auch in solchen Geschichten halt irgendwo für mich als Leser irgendwie wiederfinden. Ich habe nichts dagegen, wenn in einer Geschichte jemand halt irgendwie eine Reihe von bedeutungslosen One-Night-Stands hat, aber es wäre für mich zumindest, wenn es halt wirklich nur dabei bleibt und es halt nicht ein, und es halt wirklich nur eine Beschreibung von einer Sexszene nach der anderen ist und jetzt halt nicht irgendwie zum Worldbuilding benutzt wird oder dazu benutzt wird, mir den Point-of-View-Charakter irgendwie emotional begreifbarer zu machen, so seine Motive, sein Charakter, wie er so ist, wie er so die Welt sieht, dann wäre das für mich zu viel Distanz. Da könnte ich mich schon nicht mehr, das würde für mich auch nicht als, als Porno in dem Sinne funktionieren, weil das würde mein Kopfkino dann schon nicht mehr ansprechen. Also ich bräuchte wahrscheinlich wirklich so diese eher nähere emotionale Beschreibung, damit das für mich interessanter wird.
Ja.
Your mileage may vary.
Auf jeden Fall, ich meine, ne, die Pornoindustrie ist ein brummendes Monster, das sehr viel Umsatz macht. Also es gibt auf jeden Fall genügend Nachfrage danach. Ich zähle jetzt eher nicht zu den Leuten, die diese Nachfrage erzeugen, weil ich, ja, es muss halt einfach, wie jede andere Szene, muss für mich eine Sexszene halt auch Sinn ergeben. Und mich interessiert halt das Emotionale und das, ja, das Charakterliche und weniger das Mechanische. Dann haben
Da sind wir halt sehr nah an der Kampfszene dran, ne? Was halt auch unsere letzten beiden Punkte sind. Weil wir haben ja bei der Kampfszene schon darüber gesprochen, dass man sich das Melodrama vielleicht sparen sollte. Oder zumindest sehr vorsichtig damit umgehen, weil ja, es mag auch irgendwie Life-and-Death-Situationen geben, die ein bisschen Melodrama erfordern, würde ich jetzt sagen. Oder zumindest es halt irgendwie perspektivisch nicht total absurd wirken lassen. Genauso mag die eine oder andere überemotionale Beschreibung in der Sexszene durchaus schon mal okay sein, wenn es halt wirklich um eine Welt-, Geist- und Charaktererweiternde Erfahrung geht. Gibt's ja.
Ja, ach,
nicht so, aber manchmal. Um Wiederholungen und mechanische Beschreibungen quasi irgendwie einzuschränken, die sich manchmal auch nicht ganz wieder, ne, es lässt sich manchmal nicht ganz vermeiden, auch hier wieder zurück zur Kampfszene, der bewusste Einsatz von beschreibenden, also Tell-Elementen ist da durchaus auch schon mal gut.
Ja, allerdings muss man jetzt nicht so wirklich in die lyrische Sprache reingehen mit dem purpurbewehrten Liebeskrieger, dem viel zitierten. Popo behelmten, genau.
Ja, nee, das braucht man jetzt nicht. Na, also das war jetzt quasi so das Beispiel, was ich mir quasi irgendwie aus dem Allerwertesten gezogen habe. Wir sind ja in der Sexszene, da darf ich das ja.
Assplay. Kinky.
Ja, ja. Aber ich kann, also ne, alleine so von der, das ist das, was ich am Anfang meinte mit der Extrapolation meiner Erfahrungen, ich kann verstehen, weil ja, deskriptive Wiederholung ist ein Problem, wenn es um sehr körperliche Szenen geht. Und da bin ich jetzt mal davon überzeugt, dass Kampf- und Sexszene doch einiges gemeinsam haben.
Definitiv.
Also, weiß ich nicht, Eros und Psyche und Mars und Venus und keine Ahnung was, ist ja immer alles so ein Ding. Aber ich persönlich wäre eher der Meinung, ich riskiere lieber eine Wiederholung, als mich halt in so komische Kapriolen zu flüchten, weil meistens, also zumindest aus Lesererfahrung kann, also aus meiner Lesererfahrung kann ich sagen, das geht meistens schief. Weil es reißt mich raus. Es ist so dieser, es ist so dieser Moment, wo der Nebencharakter XY, mit dem wir bisher irgendwie zwei Worte gewechselt haben, das Red Shirt vor dem Herrn, wird halt irgendwie neben uns erschossen und wir sinken auf die Knie und sagen, nein, ihr Götter, das Schicksal ist nicht gerecht. Und da denke ich mir so, boah, hättest du mir doch lieber nochmal beschrieben, wie das mit dem Ausweichschritt funktioniert. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht so peinlich gefunden.
Ja, es ist auch komische Vermutung, aber vielleicht ist es auch so, dass manche Leute anfangen, mit kinkigen Sex zu beschreiben, weil Vanilla-Sex, da gibt es nur so viele Dinge, die man irgendwie tun kann. Und wenn man dann irgendwie mehrere Sexszenen hat, und das war mein wenig begeistertes Stöhnen vorhin, weil ich mich an eine Erotika, die ich auch gelesen habe, wo ich halt im Nachhinein erst festgestellt habe, okay, das ist Erotika, weil. Wobei ich hatte Erotika und Porno irgendwie mal recht kontrovers definiert und irgendwie anders, als man das im Allgemeinen tut. Aber das war nur so ein Moment, das war nur so eine Phase, das ist egal. Auf jeden Fall diese Story, in der es dann irgendwie schnell offensichtlich wurde, dass die Autorin da nur verschiedene Konstellationen abhakt, die irgendwie beim Sex passieren können, beziehungsweise die passieren können, damit der tatsächliche penetrative Sex zwischen den beiden heterosexuellen Partnern eben gerade im letzten Moment noch verhindert wird. Weil sie sind schon fast da, aber dann, doch nicht, passiert was.
Und oh nein.
Das wurde sehr schnell albern.
Irgendwann hat man auch Mitleid mit dem armen Typen, weil blaue Eier, Alter.
Soll er sich einen runterholen? Memm mal nicht rum hier. Das ist halt so auch so eine Sache bei den, ich meine, okay, es war dann offensichtlich kein Romance, weil es darum ging, dass die halt zu beschreiben, wie sie fast Sex haben, aber dann doch nicht. Und es war so. Ich
klingt
fand
irgendwie nach so einer Edging-Fantasy irgendwie.
Ja, irgendwie. Und ich fand das halt, es wurde halt sehr schnell albern, weil die Gründe, die sich die Autorin so aus dem Allerwertesten gepopelt hat, um dazu zu führen, dass sie eben jetzt fast Sex haben, aber dann doch nicht, das wurde so schnell, so haarsträubend und so bekloppt, dass ich mir dachte, das liest doch niemand, um sich antörnen zu lassen. Wer liest das, um sich antörnen zu lassen? Wie funktionieren Menschen, die von sowas angetörnt werden? Weil das ist, mir persönlich ist das so fremd. Also ich könnte solche Leute nicht als Charakter schreiben. sagen wir das so, das wird vielleicht ein neuer Diss. So, naja, also dich könnte ich nicht als Charakter schreiben. Von wegen, ich verstehe nichts von dem, was du tust.
Bird.
Ja, aber das war jedenfalls, das war auch so. Aber ja, gut, ne? Wir wollen hier, wie gesagt, niemandem vorschreiben, was sie schreiben dürfen oder nicht, aber wir dürfen uns gerne darüber aufregen, wenn wir das lesen müssen, was ihr da geschrieben habt.
Ist halt nicht immer alles für jedermann, ne?
Genau.
Das ist halt so. Ich möchte noch einen letzten Punkt machen, und zwar möchte ich nochmal über Aufarbeitungsszenen reden.
Ja.
Wer sich jetzt fragt, was das ist, der muss leider dann doch mal unsere Kampfszenenfolge ganz hören, weil da bin ich auch schon sehr lang und breit darauf herumgeritten, dass die besten Kampfszenen immer die sind, die eine Aufarbeitungsszene brauchen. Mhm. Weil wir uns darüber unterhalten müssen, was ist hier gerade passiert? Was sollte das eigentlich? Was bedeutet das jetzt? Mhm. Und wie fühlen wir uns jetzt damit?
Genau.
Weil wenn das alles nicht passiert, dann muss ich irgendwie so ein bisschen, dann muss ich das böse Vorurteil haben, dass da Action for Action's sake passiert ist.
Genau, also das muss, es muss die, den Verlauf der Geschichte, die Geschichte muss durch diese Szene einen anderen Verlauf bekommen, als sie ihn gehabt hätte, wenn diese Szene nicht passiert wäre.
Na, und bei Sexszenen ist das manchmal so, dass mir das so ein bisschen vernachlässigt wird, das hat auch damit zu tun, dass halt Sexszenen oft ganz am Ende kommen, als so ein Happily Ever After Ding. Und Sex darf man dann nur haben, wenn das halt so der Deal-Sealer für die Romance ist. Und danach sind wir glücklich bis an unser Lebensende. Ich habe da jetzt persönlich jetzt nicht so viel gegen, wenn das für euch so ist. Okay, wenn sie einmal Sex hatten, dann ist der Deal abgeschlossen und dann sind sie jetzt zusammen, fein.
Jetzt dürft ihr euch nie wieder voneinander trennen.
Ja, das ist dann die andere Frage, aber ich bin eigentlich ein großer Freund davon, wenn man auch Sexszenen schon mal so zur Charakterentwicklung benutzt. Aber damit das funktioniert, auch in der Mitte einer Story, wo wir uns dann tatsächlich noch theoretisch damit beschäftigen können, weil es nicht die letzten 3 oder 5 Seiten sind und danach ist das Buch eh vorbei, bin ich ein großer Freund davon. Ich habe, und ich bin ganz froh, dass sich die Mühe gelohnt hat. Ich habe irgendwie einen ungefähr 8000 Worte langen Blogpost irgendwann mal geschrieben zu Miss Fisher. Was eine Serie ist, die mit solchen Themen wie Feminismus und Frauenrechte und verschiedene Sexualmoral und bla hervorragende Dinge macht. Auch Romance prinzipiell hervorragende Dinge macht. Aber was mich halt so ein bisschen gestört hat, irgendwann so, ich glaube, es war die Mitte der 2. Staffel, also 2 von 3, war, dass es einen Punkt gab in dieser Serie, wo ich der Meinung gewesen wäre, die beiden Menschen, die jetzt von Anfang an irgendwie immer so umeinander herumgeschwänzelt sind und sich jetzt gerade so quasi da ein bisschen dazu durchgerungen haben, sich mal einzugestehen, dass sie sich mögen. Aber dann wird das halt alles irgendwie wieder zurückgenommen und damit man halt weiter so einen Status Quo Wheel Spinning haben kann.
Super.
Das fand ich so ein bisschen schade, weil in meinem Headcanon ist es so, dass man an dieser Stelle diese beiden Leute Sex haben lassen hätte sollen, weil es sowieso darauf hinauslaufen wird, dass diese Leute irgendwann zusammenkommen, weil es halt eine Romance ist. So. Und ich hätte es interessanter gefunden, diese Menschen dann damit umgehen zu lassen, dass das passiert ist. Was halt eventuell für den einen Charakter eine Riesensache gewesen wäre, für den anderen aber weniger, weil für den einen ist es halt Sex als Deal-Sealer und Happily Ever After und die andere hat halt jeden Tag einen anderen quasi. So. Ne? Dann hätte man sich über seine verschiedenen Moralvorstellungen unterhalten müssen oder seine verschiedenartigen Vorstellungen von, wie eine Beziehung aussieht, was so Liebe und Romantik und Beziehungen und Vertrauen und was weiß ich, was alles so miteinander zu tun haben. Und das hätte ich sehr spannend gefunden.
Ja.
Weil dann hätten sich diese beiden Charaktere vermutlich auf irgendeine Art von Kompromiss einigen müssen. Also entweder, dass sie jetzt, trotzdem sie Sex hatten, doch nicht zusammen sind, was dann mehr so in Richtung des einen Charakters geschwungen wäre. Oder, dass sie jetzt tatsächlich mal versuchen wollen, zusammen zu sein, um mal zu gucken, ob das nicht doch funktioniert, was jetzt eher so in Richtung des anderen Charakters geschwungen wäre. Und dann hätte man sich den Rest der noch verbleibenden 1,5 Staffeln damit beschäftigen können, ob und wenn ja, wie das funktioniert oder auch nicht. Oder sie hätten sich auch wieder trennen können und dann wären sie am Ende doch wieder zusammen. Das geht ja auch, ne?
Ja.
Aber das tun wir nicht. Und ich finde es ganz schön, dass dieser Blogpost, der sehr lang ist und ein eigenes Fanfiction-Segment enthält, wo ich diese Folge einfach mal umgeschrieben habe. Tatsächlich irgendwie einer der Posts ist, die halt so kontinuierlich auf meinem Blog halt sehr viele Klicks kriegen. Dann hat es sich wenigstens gelohnt, sich die ganze Arbeit zu machen. Ich hätte es aber auch ansonsten getan. Es musste einfach raus. Das hat mich so geärgert. In diesem Moment. Einfach nicht, weil ich unbedingt Sex sehen wollte in dem Moment. Darum ging es mir nicht. Es ging mir nicht darum, dass ich Porno haben wollte, weil so wie die Szene gefilmt ist, hätte es halt sowieso den Fade to Black gegeben. Aber einfach nur, weil ich es interessant fand, dieses Potenzial zur Charakterentwicklung an der Stelle mal zu nutzen, wo man 2 Charaktere hat, die offensichtlich eine körperliche Anziehung aufeinander ausüben, die aber diametral entgegengesetzte Vorstellungen haben, wie das mit Liebe und Beziehungen und sowas funktioniert. Das ist einfach ein schönes Konfliktpotenzial.
Ja.
Aber dafür hätte man halt Sex haben müssen. Und wenn man den Sex gehabt hätte, ist jetzt sehr konjunktivisch, aber trotzdem, dann hätte es eine Aufarbeitungsszene dafür geben müssen. Und ich finde, das wird so ein bisschen unterschätzt. Auch in Romance. Mir kommt der, also wenn Sex vorkommt, ja. Aber wie gesagt, mir kommt das manchmal irgendwie, je nachdem, wie die Charakterkonstellation ist, kommt es mir zu spät, weil wir können uns nicht mehr damit beschäftigen, was das jetzt heißt, wenn das die letzten zwei Seiten im Buch sind.
Naja, ich meine, im Grunde ist ja, wenn aus den vorherigen Interaktionen klar wird, dass das im Grunde ist der Sex dann nicht mehr etwas, über das man reden muss, sondern der Sex ist das abschließende Statement.
Ja, wie gesagt, wenn das halt wirklich wenn das halt solche Geschichten sind, wo die sich quasi die ganze Zeit schon mehr oder weniger, erzählte ich ja eben, ne, wo die sich das ganze Buch über damit beschäftigen, sich beinahe die Kleider vom Leib zu reißen, dann brauche ich danach auch keine Aufarbeitungsszene mehr. Dann ist das einfach so, ja, ihr habt mir Bonbons versprochen, ich habe Bonbons bekommen, ich bin jetzt glücklich. Alles gut.
Genau, aber.
Ja, nur, wie gesagt, es ist ja nicht immer so einfach.
Genau, und dann. Bin ich ganz bei dir. Das ist, ja. Ich meine, ne, es kann natürlich auch sein, dass zwei Leute, die so casual sexmäßig eingestellt sind, halt dann casual Sex miteinander haben. Aber selbst dann ist das ja noch irgendwie was, das passiert ist und über das man irgendwie vielleicht so beim Witty Banter irgendwie mal so ein bisschen frotzelt oder drüber redet. Also etwas, das auch nachdem es passiert ist, noch passiert ist, weil manche Dinge, die passieren ja und danach sind sie auf einmal nicht mehr passiert. Mhm. So, weil sie halt nie wieder angesprochen werden und es nie wieder aufgegriffen wird. Und das ist dann im Grunde halt auch eine Aufarbeitung dieses Ereignisses, weil man halt sieht, es ist für die Charaktere, ist es auch noch passiert und es hat stattgefunden. Die Welt wird nie mehr dieselbe sein. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Das, ja, auch wenn es was Nebensächliches ist, ist es nichts, das irgendwie sofort wieder in Vergessenheit gerät. Und
wie gesagt, das ist halt eine von vielen, vielen Konfliktschrauben, die man halt drehen kann. Aber es ist halt eine, die man drehen kann. Also ein positives Beispiel jetzt aus Queen of the Tearling wäre zum Beispiel, dass es eine Szene gibt, in der wir halt erfahren, dass der Bodyguard der Königin in sie verknallt ist. Mhm. So, das weiß sie aber nicht. Da hat er halt mit seinem Boss drüber gesprochen, weil der halt meinte so, hör mal, das ist irgendwie für jeden offensichtlich. Findest du nicht, dass das irgendwie so ein bisschen, ne, dein Job irgendwie beeinträchtigt? Und wenn nicht, dann ist das okay. Aber wenn doch, dann sag mir bitte Bescheid. Mhm. Und sie weiß das aber nicht. Und sie fängt halt aber irgendwann so eine, ich sag jetzt mal, Affäre mit ihm an, einfach nur, weil sie gerne ausprobieren will, wie Sex ist.
Okay.
Und weil sie halt denkt, das ist ja safe. Weil wir sind ja gute Freunde, das heißt, wir tun uns ja gegenseitig nicht weh und das bedeutet ja nichts.
Oh.
Und für den Leser ist das ein schöner Konfliktpunkt, weil man hat halt in dem Moment halt mehr Informationen als die Charaktere. Aha. Und kann sich halt fragen, okay, wo läuft das jetzt irgendwie hin? Ich meine, ich habe immer so ein bisschen Mitleid mit dem armen Kerl. Aber auf der anderen Seite, ich meine, er ist auch erwachsen. Er hätte auch einfach mal den Mund aufmachen können, aber gut. Yep. Ist nicht immer so einfach. Ne? Aber das war so eines der positiveren Beispiele, wo ich halt dachte, ja, das ist ein schöner Charakterkonfliktpunkt, den man da einfach mal einbauen kann, weil es macht aus ihrer Sicht, sie ist halt so ein bisschen prüde und so ein bisschen naiv und kriegt halt eh nichts mit, was halt so zwischenmenschliche Dinge angeht. aus ihrer Sicht, dass sie das nicht merkt und dass sie das nicht mitbekommt und sich halt einfach denkt, so, das ist die naheliegendste Lösung, also tun wir das so, war halt gut aufgebaut in ihrem Charakter, machte Sinn. So, und dadurch, dass man halt dem Leser noch so ein bisschen Zusatzwissen gibt, hat das dann plötzlich so eine ganz andere Charakterkonfliktnote, die man halt ansonsten nicht gehabt hätte.
So ist das.
So, möchtest du noch ein wunderschönes Abschlusswort kreieren?
Ein wunderschönes Abschlusswort. Ich erinnere mich, war das? Wer war das? War das? Ich glaube, das war Folding Ideas, der auch über Twilight geredet hat. nee, über Shades of Grey geredet hat und meinte, dass so diese so über eben über Erotika im Allgemeinen geredet hat und meinte, dass das auch ein Safe Space sein kann, vor allem für junge Frauen, um so Sexualität so ein bisschen in Anführungszeichen auszuleben, aber auf eine Art und Weise, die sicher ist, weil es eben im Kopf stattfindet. Und das fand ich einen sehr schönen Punkt. Und wir hatten jetzt das Thema so Wunscherfüllung eher so mit einem negativen Beigeschmack, nämlich so dubious consent, non-consent und so geredet. Aber wunscherfüllende Szenen können ja auch welche sein, die einfach glücklich machen und in denen einfach ja schöne Dinge passieren, die man da in oder die Frau oder wer auch immer in diesem sicheren Rahmen der Fiktion und diesem warmen, geschützten Rahmen der Fiktion ausprobieren kann. Und ich würde sagen, nachdem es jetzt so der Aspekt der Liebe in unserem Gespräch über Sexszenen so weniger stattgefunden hat, wollte ich dieses Schlusswort nutzen, um darauf hinzuweisen, dass es halt auch bei Sexszenen eben diesen Aspekt gibt, dass das kann auch nicht nur halt durch Sex Positivity, sondern auch durch die ganze Beziehung, die da dranhängt und auch durch die Aufarbeitung, die damit stattfinden kann, kann das halt auch was einfach Schönes und Heilsames und Wohlfühlmäßiges sein, das in einer Geschichte passieren kann. Und ja. Das dachte ich mir.
Das ist ein sehr schönes. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich fühle mich jetzt gleich ganz fuzzy und warm.
Das ist doch schön. Ja. Worum geht es in der nächsten Folge? Haben wir uns überhaupt schon entschieden, wo es in der nächsten Folge rumgeht?
Ich hatte das einfach mal ganz eigenmächtig entschieden, weil wir in unserem Ideenfall eine Folge hatten, wo man nichts mehr dran machen musste. Und das war die Folge zu unseren W-Fragen, wie man einen Plot ausbaut.
Genau, ja, sehr schön.
Wir werden uns auch nächste Folge wieder damit beschäftigen, dass wir uns ganz oft wiederholen, weil wir die ganze Zeit fragen, warum, warum, wann, warum? Wer, wo, warum, ja. Um mal zu gucken, wie man mit diesen ganzen Kleinkinderfragen tatsächlich dazu kommt, seine Plotholes auszubauen, beziehungsweise seinen Plot weiter auszubauen oder sich aus einem, ich sag jetzt mal so, aus einem Plothole wieder rauszugraben.
Genau. Sehr schön.
Wir packen also Eimer und Förmchen ein.
Yay.
Und channeln unser inneres Kleinkind.
Yay.
Beim nächsten Mal. Nicht in der nächsten Woche, sondern beim nächsten Mal.
Warum? Okay.
Bis dahin.
Bis dann.